Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Willkommen dazu. Im Studio ist Susanne Kuhlmann. Reparieren statt wegwerfen. Gleich stimmt das Europaparlament über ein Recht auf Reparatur von Geräten ab. Weniger Abfall ist auch das Ziel bei den Verhandlungen über ein globales Plastikabkommen heute in Kanada. Dazu hören Sie gleich ein Gespräch mit Steffi Lemke, der Bundesumweltministerin. In Kunststoffen, im Abfall und auch in Nahrung und Wasser stecken PFAS, eine Gruppe von Chemikalien, die nicht mehr aus der Welt zu schaffen sind. BUND und Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft verlangten am Vormittag, die Herstellung zu verbieten. Und welche Pflichten Versicherte bei der Hausratversicherung haben, das ist Thema im heutigen Verbrauchertipp. Reparieren statt wegwerfen. Bisher ist es oft günstiger, ein neues Gerät zu kaufen, als ein vorhandenes instand setzen zu lassen. Und das soll sich ändern. Paul Vorreiter hat die Details.
Das Recht auf Reparatur soll helfen, die Kreislaufwirtschaft in der EU anzukurbeln und die Müllberge zu reduzieren. Nach Berechnungen der EU-Kommission fallen jedes Jahr rund 35 Millionen Tonnen Abfall an, weil Produkte zu früh weggeschmissen werden, statt repariert zu werden. Der jährliche Schaden für Verbraucherinnen und Verbraucher dadurch schätzungsweise 12 Milliarden Euro.
Wir machen Reparatur während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist attraktiver, indem wir die gesetzliche Gewährleistungsfrist pauschal um ein Jahr verlängern, entscheidet sich der Verbraucher oder die Verbraucherin dann für die Reparatur.
So der SPD-Europaabgeordnete René Repasi. Auch nachdem die Gewährleistung abgelaufen ist, sollen Verbraucher dort, wo es möglich ist, eine einfache und kostengünstige Reparatur vornehmen können.
Wir schaffen obendrauf einen Anspruch gegenüber den Herstellern, dass sie ein Produkt auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zu reparieren haben. Und wir schaffen eine Pflicht für alle Mitgliedstaaten, Reparatur in ihren Hoheitsgebieten zu fördern.
Das können zum Beispiel Gutscheine oder nationale Reparaturfonds sein. Noch weitere Anreize sollen die Reparatur in Zukunft attraktiver machen, indem Verkäufer und Händler während der Reparatur ein Ersatzgerät verleihen oder ein überholtes Exemplar anbieten, falls sich ein Produkt nicht wieder flott machen lässt. Für bereits reparierte Waren darf eine neue Reparatur künftig auch nicht mehr verweigert werden. Die neuen Regeln betreffen schwere Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Geschirrspüler, aber auch Smartphones, Tablets und Fahrräder. Nach Verabschiedung haben die EU-Staaten 2 Jahre Zeit, um das Recht auf Reparatur in ihre nationalen Gesetze zu übertragen.
Heute Mittag stimmt das Europäische Parlament in Straßburg über ein Recht auf Reparatur ab. Die Flasche mit dem Duschgel, das Handy, der Joghurtbecher. Kaum aufgestanden, nutzen wir schon alle möglichen Dinge aus Kunststoff. Vieles findet sich später irgendwo in der Gegend, in Flüssen und schließlich in den Meeren wieder. Vor 2 Jahren haben die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen beschlossen, endlich wirksame Maßnahmen gegen Kunststoffabfälle zu treffen. Heute beginnt im kanadischen Ottawa die vorletzte Verhandlungsrunde für ein globales UN-Abkommen gegen Plastikmüll. Und unmittelbar zuvor trafen sich Vertreter der Staaten auf Ministerebene. Mit dabei war auch die Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Deutschland und 63 weitere Länder machen sich für ein ambitioniertes Abkommen stark, konnten sich damit aber in den bisherigen Verhandlungen nicht durchsetzen. Ich fragte die Umweltministerin gestern, wie es diesmal aussieht.
Wir werden mit sehr vielen Staaten ein solches Abkommen hier weiter verhandeln. Es gibt die Forderung aus vielen Ländern des globalen Südens, auch gerade aus afrikanischen Staaten, dass ein solches Abkommen kommen muss, weil die Vermüllung der Umwelt so groß geworden ist, dass das ja nun wirklich niemand mehr ignorieren kann. Das heißt, es sind mehr als die ambitionierten Staaten, die das Abkommen unterstützen, und möglichst viele Länder hier mit ins Boot zu holen, das ist die Aufgabe der nächsten Tage.
Nicht nur größere Plastikteile, sondern auch winzige Kunststoffpartikel vom Reifenabrieb, aus Synthetikkleidung, Kosmetikprodukten, Medizinbedarf und vielem mehr gelangen ja seit langem in Landschaft, in Böden und über die Flüsse ins Meer. Hinzu kommen chemische Zusätze, die Kunststoffprodukte beispielsweise biegsam machen oder einfärben. Anfang März bei der Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Nairobi äußerten Sie sich ja optimistisch, dass es noch in diesem Jahr ein globales Plastikabkommen geben wird. Was macht Sie denn zuversichtlich? Sie hatten gerade schon gesagt, ein paar mehr Länder konnten Sie vielleicht ins Boot holen. Aber manche Länder, die Öl fördern und verarbeiten, wie beispielsweise Saudi-Arabien, Russland und auch einige afrikanische Staaten, die haben ja einen ganz anderen Blickwinkel Blickwinkel und zum Teil auch andere Interessen.
Es ist so einerseits, dass Plastikproduktion ja nicht grundsätzlich eingestellt würde, sondern es wird auch in Zukunft Plastikprodukte geben. Es ist in vielen Anwendungsbereichen notwendig, in vielen Anwendungsbereichen ein sehr sinnvoller Werkstoff. Aber die Vermüllung müssen wir in den Griff bekommen, die Gefährdung der menschlichen Gesundheit müssen wir in den Griff bekommen. Und dazu gehört einerseits, weniger Plastik zu produzieren, das mit giftigen Substanzen versehen ist, es besser recyceln, fähig zu machen, es länger lebbar zu machen, also eine längere Haltbarkeit zu erzeugen und auch die Produktion als solches zu begrenzen. Ansonsten würde sich die globale Plastikproduktion in den nächsten Jahrzehnten verdreifachen vom heutigen Stand, so sagen die Prognosen. Und das kann keine Abfallwirtschaft der Welt mehr bewältigen.
Das Produkte mit Kunststoffen durchaus ihre Vorteile haben. Das ist ja klar, von Autos bis zu Wasserflaschen. Kunststoffe machen viele Gegenstände leichter und dank Plastikverpackungen sind Lebensmittel ja deutlich länger haltbar. Die zentrale Frage, die haben Sie gerade auch schon angesprochen, vorige Verhandlungen war ja, ob bestimmte Kunststoffprodukte verboten werden sollen oder das Recycling ausgebaut wird. Wird die Frage diesmal beantwortet werden können?
Wir brauchen strukturelle Instrumente, das heißt so etwas wie die erweiterte Herstellerverantwortung. Diejenigen, die Plastik produzieren, es in den Verkehr bringen, müssen stärker Mitverantwortung dafür übernehmen, dass keine Umweltverschmutzung und keine Gefährdung der Gesundheit passiert. Das ist in Deutschland zum Beispiel mit dem Einweg-Kunststofffonds gerade in Kraft getreten, wo diejenigen, die Einwegverpackung in den Verkehr bringen, sich an der Reinigung finanziell mit beteiligen müssen, vereinfacht gesagt. Und solche strukturellen Instrumente, um dann die Plastikproduktion in sinnvolle Bahnen zu lenken, die brauchen wir auf globaler Ebene. Wir werden das Problem nicht lösen können, indem wir Plastikstrohhalme und solche weiteren Produkte verbieten. Dann würden wir uns zu Tode verbieten. Keine Verwaltung, keine Politik der Welt kann dieses Problem alleine mit Verboten lösen, sondern auch die Industrie muss sich auf die Produkte konzentrieren in der Produktion, die wir wirklich brauchen und die wir auch ohne uns zu gefährden nutzen können.
Welche brauchen wir denn wirklich und welche sind in Anführungsstrichen eher überflüssig?
Ich nehme mal so ein Beispiel, was mich persönlich seit vielen Jahren als wirklich überflüssiges Produkt immer wieder ärgert. Das sind Konfettikanonen mit Plastikprodukten, die man häufig nach Partys im Park wiederfindet. Das braucht kein Mensch. Es ist jetzt aber nur ein vielleicht sogar lustiges kleines Detail. Es sind die riesengroßen Plastikströme, die nicht vernünftig entsorgt werden können. Hier brauchen wir Mehrweglösungen, hier brauchen wir Recyclinglösungen und eine bessere Abfallwirtschaft. Unverzichtbar ist Plastik sicherlich in verschiedenen medizinischen Anwendungen, aber auch in industriellen Anwendungen. Es ist ja das Kernproblem, dass es Tausende von Substanzen sind, Millionen von Produkten. Und deshalb können wir es nicht über die einzelne Produktregulierung machen. In industriellen Prozessen, sei es für Automobilindustrie, sei es für Maschinen- und Anlagenherstellung, ist es nicht verzichtbar. Aber die Abfallvermeidung, das bessere Recycling und das Konzentrieren auf die notwendigen Produkte, das ist das, was wir hier verhandeln.
Bisher werden ja nur etwa ein Zehntel der Kunststoffabfälle weltweit recycelt. Wie kann Wiederverwertung in Zukunft nennenswerte Dimensionen erreichen? Nicht nur bei uns, sondern weltweit.
Ich glaube, dass das Verpackungsgesetz, was wir auf der europäischen Ebene verabschiedet haben, dafür eine gute Blaupause sein kann. Hier werden durch Quoten Anreize dafür gesetzt, Leitplanken gesetzt, dass recycelt werden muss. Wir werden auch hier Qualitätsanforderungen an Rezyklate verankern. Ein zweites Beispiel ist die Kreislaufwirtschaft, wo die Bundesregierung die Kreislaufwirtschaftsstrategie in den nächsten Monaten verabschieden wird. Ein sehr umfassender Komplex, der hier behandelt wird. Oder ein weiteres konkretes Beispiel. Wir sind gerade dabei, für die Baustoffindustrie bessere Verwertungsmöglichkeiten zu schaffen, bürokratische Hürden dafür abzubauen, dass Baustoffe im Prozess, im Recycling gehalten werden können. Und auch bei Batterien wird jetzt auf europäischer Ebene das erste Mal ein Ansatz gewählt, der das Produkt Recycling vom ersten Tag an mitdenkt. Das heißt, in der Batterieverordnung wird festgelegt, die Batterien müssen wiederverwendet werden. Sie müssen so designt werden, dass das auch möglich ist.
Ja, das ist ja unter anderem ein Problem beim Recycling, dass man die einzelnen Stoffe gar nicht voneinander trennen kann, die in irgendeinem Produkt verbaut sind. Es gibt ja in der Tat Forderungen, ganz vorne anzufangen, also beim Design von Verpackungen, Toastern, Bildschirmen. Was sagt denn die Industrie dazu?
Sie haben ganz recht, das ist eines der Kernprobleme, im Übrigen auch beim Plastikrecyceln, weil dort teilweise minderwertiges Plastik im Umlauf ist, das dann nur wenige Stoffzyklen durchlaufen kann. Manche Firmen suchen durchaus hier die Innovation, wollen Marktführer werden für besonders gut reparierbare Produkte, besonders gut recyclingfähige Produkte. Und genau diesen Innovationswettbewerb anzustoßen, von mir aus auch gerne anzuheizen, auch das ermöglichen wir mit solcher Regulierung, mit solcher Gesetzgebung. Ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass Umweltschutz an sehr, sehr vielen Stellen längst ein Einkommensmodell, ein Wirtschaftsmodell ist. Man kann mit Umweltschutztechnik verdienen. Und hier sind viele deutsche Firmen auch führend, aber stehen unter globaler Konkurrenz.
Wird denn auch das diskutiert, was zum Beispiel der Zusammenschluss Exit Plastic sagt, ein Zusammenschluss von Umweltverbänden, die meinen, wir können uns aus dem Kunststoffmüllproblem nicht herausrecyceln, eine Plastikwende fordern, das Verringern der Neuherstellung von Kunststoffen und auch das Verbot, darin gefährliche Chemikalien einzubauen. Die Rede ist von mehr als 16.000 Substanzen. Also Verbote auf der einen Seite, Innovation, wie Sie gerade beschrieben haben, auf der anderen Seite. Wird beides diskutiert jetzt in Ottawa?
Ja, wir diskutieren alle Instrumente und es ist richtig, dass wir diese Krise nicht alleine durch Recycling bewältigen können. Ich finde es übrigens interessant, dass wir auf europäischer Ebene, wie auch viele andere Länder auf unserem Globus, Produkte verboten haben und das sehr viel Zustimmung bei den Menschen findet, was, glaube ich, zeigt, dass die Menschen auch einfach genervt sind von diesen Plastikbergen, den man kaum ausweichen kann. Wenn man im Supermarkt einkaufen geht, hat man automatisch danach den Mülleimer zu Hause voll, es sei denn, man kauft sehr, sehr gezielt und bewusst ein. Deshalb ja, Recycling einerseits, aber eben auch durch verbindliche Recyclingquoten die Neuproduktion begrenzen. Das heißt, wenn recycelt werden muss, in vorgegebenen Mengen Produkte aus recyceltem Kunststoff eingesetzt werden, kurbelt das die Kreislaufwirtschaft an. Und der zweite Punkt, Plastik mit toxischen Substanzen, das ist eines der größten Probleme, auch zu wenig beachtet bisher. Dem werden wir uns hier in Ottawa auch widmen. Wir müssen dazu kommen, dass Plastikprodukte, gerade wenn sie in solch immensen Mengen im Umlauf sind, weniger bis gar keine chemischen Substanzen, die uns schädigen, die Natur schädigen, enthalten.
Sie sagen, die Verbraucher hierzulande, die Leute auch anderswo in der Welt sehen durchaus das Problem, was durch die Plastikvermüllung in den Meeren und an Land sich aufgetürmt hat. Aber bei uns gibt es ja jetzt seit gut einem Jahr, seit 2023, die Mehrwegpflicht bei der Mitnahme von Essen aus größeren Gastronomiebetrieben. Der Erfolg, der ist doch aber momentan eher überschaubar. Sind wir zu bequem?
Da sind wir alle ab und zu bequem. Und ich glaube, dass diese Regelung verbesserungswürdig ist. Wir haben hier ein Instrument eingeführt, das seit mehreren Jahren bereits entwickelt worden war, was bisher noch nicht zufriedenstellend funktioniert. Da gebe ich Ihnen recht. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt mit dem Europäischen Verpackungsgesetz hier strengere Regeln anlegen können. Wir müssen dieses in nationales Recht noch umsetzen. Deshalb wird es noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber die Verbraucher können helfen, indem sie in den Imbissläden, im Fastfoodladen, wenn sie dort sind, tatsächlich nach Mehrweggeschirr nachfragen und darauf hinweisen, dass welches angeboten werden muss, außer in ganz kleinen Läden. Und wenn ich mir den Mehrwegbecher für den Kaffee anschaue, dann ist das, wo viele Verbraucher, viele Konsumenten ihre Bequemlichkeit doch überwunden haben, den Mehrwegbecher nutzen, um diese Millionen von Einweg-Kaffeebechern zu reduzieren. Und damit sollten wir gemeinsam weitermachen.
Welche Instrumente sehen Sie denn noch, die die Krise entschärfen könnten? Wird es diese Woche zu rechtsverbindlichen Vereinbarungen kommen?
Das ist nicht vorgesehen, sondern das ist die vorletzte Verhandlungsrunde nach Plan. Das heißt, im Herbst wird noch eine weitere Verhandlungsrunde stattfinden. Und das wichtige Ziel hier ist es, sich zu verständigen auf Arbeitsgruppen, die in der Zwischenzeit die Detailarbeit leisten und dann für den Herbst einen wirklich verhandlungsfähigen Text vorbereiten. Wenn es uns gelingt, es in diesem Jahr zum Abschluss zu bringen, wäre es ein sehr, sehr schnell verhandeltes Abkommen dafür, dass so viele Staaten mit so unterschiedlichen Interessen daran mitarbeiten.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke war das zu den Verhandlungen über ein UN-Plastikabkommen, die heute in Ottawa beginnen. PFAS, das Kürzel für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Das ist eine Gruppe von mehreren tausend Chemikalien. Sie sind unter anderem sehr stabil, sowie wasser- und schmutzabweisend. Sie kommen etwa in Funktionskleidung vor und auch in Lebensmittelverpackungen und gehören zu den Chemikalien, um die es auch bei den Verhandlungen über das Plastikabkommen der Vereinten Nationen geht. Die sogenannten Ewigkeitschemikalien sind auch in Lebensmitteln und Wasser nachweisbar. Und am Vormittag verlangten die Umweltorganisation BUND und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ein umfassendes PFAS-Verbot. Die beiden Verbände haben auch eine neue Studie zur Belastung vorgelegt. Dieter Nürnberger in Berlin, was steht drin?
Die beiden Verbände haben soeben eine Studie zu Belastungen durch PFAS in Mineral- und Leitungs-, also auch dem Trinkwasser, vorgelegt. Dazu wurden 5 Mineralwasser aus dem Handel und 10 Leitungswasserproben an bestimmten Orten, vor allem in Deutschland, beispielsweise aber auch beim EU-Parlament in Brüssel genommen. Untersucht wurde auf 3 weit verbreitete PFAS-Gruppen, nämlich Trifluoressigsäure, auf Melamin und auch auf Benzotriazole. Und das Ergebnis fasst Jana Kuhlmann, sie ist die BUND-Expertin für Chemikalienpolitik, zusammen.
In den Mineralwässern haben wir in 3 von 5 Proben die Trifluoressigsäure nachweisen können. Mineralwasser werden normalerweise aus besonders tiefen Grundwasserquellen, Mineralquellen gewonnen. Also es ist sehr erschreckend zu sehen, dass selbst hier schon diese Ewigkeitschemikalien hingefunden haben. Und in den Leitungswässern haben wir sogar in 8 von 10 Proben die PFAS-Chemikalien gefunden.
Generell kommen PFAS ja seit Jahrzehnten schon zum Einsatz. Diese synthetisch hergestellten Moleküle werden vor allem wegen ihrer Hitzebeständigkeit und Undurchlässigkeit eingesetzt, etwa in wasserfesten Textilien, in Antihaftbeschichtungen, in Waschmitteln und auch in Kosmetika. Und solche Chemikalien gelten als praktisch unzerstörbar und können sich deswegen eben auch in der Natur und auch im menschlichen Körper anreichern. Eine akute Gesundheitsgefährdung im Trinkwasser oder durch das Trinkwasser sei noch nicht gegeben, aber die Werte steigen eben, so die BUND-Expertin.
Die gute Nachricht ist, keine gesundheitlichen Leitwerte werden überschritten, die sind um mehr als das Doppelte höher. Aber es zeigt eben, wie weit verbreitet diese Ewigkeitschemikalien schon sind. Tatsächlich ist es so, dass beispielsweise auch schon unser Regen stark belastet ist mit Trifluoressigsäure. So ist eben auch zu befürchten, dass unsere Trinkwasserressourcen auch in Zukunft noch stärker belastet werden.
Und deswegen müsse eben vorsorglich und auch frühzeitig auf bedenkliche Entwicklungen reagiert werden, so der BUND. Übrigens gibt es auch längst anderswo Bestrebungen, diesen Eintrag durch PFAS zu vermindern. So werden jetzt erstmals in den USA landesweite Grenzwerte für diese ewigen Chemikalien eingeführt. Und nach Angaben der US-Umweltbehörde EPA werden PFAS auch in Verbindung mit Krebs gebracht. Sie könnten somit die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen. Als Konsequenz aus der Untersuchung fordert der BUND nun Folgendes für Europa. Denn hier wird ja im Wesentlichen die Chemikalienpolitik gestaltet. BUND-Vorsitzender Olaf Band.
Wir fordern, und das bezieht sich jetzt auf die Alltagsprodukte, zum Beispiel die im engen Kontakt mit Verbraucherinnen stehen, das schnelle Verbot von Alltagsprodukten in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten, in Lebensmittelverpackungen, Möbel oder Kleidung bis ins Jahr 2025. Und wir brauchen einen kompletten Ausstieg aus Produktion und Verwendung der gesamten PFAS-Gruppe in der EU bis 2030.
Das Ganze kostet natürlich, weshalb Martin Weyand, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, fordert, dass die Verursacher zahlen sollen, also die Inverkehrbringer von PFAS.
Und das heißt, dass damit zum Beispiel ein Fonds gespeist werden kann, der dann dazu dient, die Kosten zum Beispiel beim Trinkwasser in der Aufbereitung für die Trinkwasserversorgung und die Bürgerinnen und Bürger kostenneutral zu gestalten. Denn es ist nicht einzusehen, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort die Kosten der Aufbereitung von Schäden zahlen müssen, die sie eigentlich nicht verursacht haben.
Es geht nach diesen beiden Verbänden also um weitere Beobachtungen, um ein Monitoring, auch um weitere Studien, die steigenden PFAS-Werte im Blick haben sollten. Es geht um eine Strategie, die vorbeugend dazu geeignet sein soll, diese Einträge zu verhindern.
Danke nach Berlin an Dieter Nürnberger.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eine lecke Waschmaschine oder ein Einbruch, bei dem Wertsachen gestohlen werden, all das deckt eine Hausratversicherung ab, vorausgesetzt, der Versicherte hat seine Pflichten erfüllt. Was zu diesen Obliegenheiten gehört, wie es im Versicherungsdeutsch heißt, sagt Ihnen Klaus Deuse.
Schon vor Abschluss einer Hausratsversicherung besteht für VersicherungsnehmerInnen eine Obliegenheit, und zwar korrekte Angaben zum Hausrat zu machen. Und während des Vertrages besteht die Obliegenheit darin,
dass ich Änderungen mitteile, sei es, dass ich umziehe, dass ich irgendwas, meine Kontonummer ändert oder eben auch, dass sich was an meinem Hausrat verändert, was relevant ist für die Versicherung.
Sagt Versicherungsexpertin Henriette Neubert vom Verbraucherportal Finanztipp. Im Fall der Fälle gehört außerdem eine Schadenminderungspflicht dazu.
Das heißt, wenn ein Schaden entsteht, bin ich verpflichtet, den klein zu halten, ohne mich dabei selber irgendwie zu gefährden.
Beispielsweise bei einem Wasserrohrbruch oder einer leckenden Waschmaschine umgehend die Zuleitung abzustellen. Wenn es bei einem Brand zu gefährlich ist, die Flammen selbst zu löschen, sollte schnellstmöglichst die Feuerwehr alarmiert werden. Für die Versicherung ist es wichtig, dass durch solche Notmaßnahmen Folgeschäden verhindert werden. In den meisten Versicherungsverträgen finden sich zwar keine exakten zeitlichen Eingrenzungen, bis wann der Schaden spätestens gemeldet werden muss, doch Henriette Neubert rät:
So schnell wie möglich, sobald mir der Schaden aufgefallen ist. Im Zweifelsfall sind das wenige Tage, also maximal 2 bis 3.
Egal wie groß oder klein der Schaden ist, den man auf jeden Fall durch Fotos dokumentieren sollte, um den Anspruch gegenüber der Versicherung begründen zu können. Und wenn es einen Einbruch gegeben hat,
dann kann man ebenfalls auch die Anzeige bei der Polizei mit als Dokumentation dazugeben. Oder wenn es einen Schaden durch ein Unwetter gegeben hat, kann man beim Wetterdienst um Angaben bitten, dass man nachweisen kann, dass es eben einen Hagel gegeben hat.
Bevor der Schaden beseitigt wird, hat die Versicherung das Recht, den Schaden von einem Mitarbeiter besichtigen zu lassen. Ob das erforderlich ist, lässt sich meist schon bei der telefonischen Schadensmeldung klären.
Und dann kann die Versicherung im Zweifelsfall direkt entscheiden, kann ich das schon wegräumen, muss das liegen bleiben, muss das sich jemand noch anschauen.
Unbedingt zu klären ist, ob der Schaden auch durch Eigenarbeit behoben werden kann oder nicht. Und wenn ja, welchen Betrag die Versicherung dafür anweist, denn einige Anbieter weigern sich, Eigenleistungen zu bezahlen.
Wenn ich jetzt eine Reparatur machen lasse, dann habe ich einen Nachweis, da habe ich eine Rechnung über die Höhe der Reparatur. Das habe ich dann bei einer Selbstreparatur eben nicht.
Ganz wichtig, sagt Henriette Neubert, ist der Versicherung mitzuteilen, ob es eine Erhöhung des Risikos gibt. Das kann zum Beispiel ein Baugerüst am Haus sein.
Wenn ich im 3. Stock wohne, war das Fenster bis dahin safe, wenn jetzt jemand einbrechen wollte. Kommt es dann zum Schadensfall und ich habe das Risiko nicht angegeben, dann würde die Hausratversicherung die Zahlungen mindern.
Eine Risikoerhöhung besteht auch dann,
wenn unten im Erdgeschoss des Hauses neu eine Bäckerei einzieht und eröffnet oder auch wenn ich mir eine Photovoltaikanlage an den Balkon mache, kann das theoretisch das Brandrisiko erhöhen.
Bei der Regulierung eines Schadens kommt es mitentscheidend darauf an, dass die Versicherten ihrer Mitwirkungspflicht nachgekommen sind. Von der Vermeidung von Folgeschäden über die Dokumentation bis zur Meldung über neue Risikofaktoren.
Klaus Deuse mit dem Verbrauchertipp. Keine Produkte aus Zwangsarbeit für die EU. Eins der Themen ab 10 nach 12. Danke für Ihr Interesse an Umwelt und Verbraucher, sagt Susanne Kuhlmann.